Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Papillon von Henri Charrière. Viel Freude! Dann kommen wir an. Die Luken sind geschlossen. Die Hitze ist fürchterlich. Draußen zieht der Busch vorüber. Also müssen wir auf dem Maroni sein. Das Wasser ist schlammig. Vögel fliegen aus den jungfräulichen grünen Wäldern auf, von der Sirene des Dampfers aufgescheucht. Wir fahren sehr langsam, was uns erlaubt, die üppig wuchernde, geheimnisvolle Vegetation mit Muße zu studieren. Die ersten Holzhäuser mit ihren Wellblechdächern tauchen auf. Schwarze stehen mit ihren Frauen vor den Türen und schauen. Sie sind an den Anblick der Schiffe mit ihren Menschenladungen gewöhnt und geben uns kein Willkommenszeichen. Drei Sirenenstöße und der Lärm der Schiffsschraube verkünden den Beginn des Anlegemanövers. Auf einmal wird alles totenstill. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Julot hat sein Messer hervorgeangelt, hat es geöffnet und schlitzt sich jetzt damit in der Kniegegend die Hosennähte auf. Das Knie darf er sich erst an Deck aufschneiden, um ja keine Blutspur zu hinterlassen. Die Aufseher öffnen die Tür unseres Käfigs und wir nehmen in Dreierreihen Aufstellung. Wir, links Julot, rechts ich, zwischen uns Degas, stehen in der vierten Reihe. So gehen wir auf Deck. Es ist 2 Uhr nachmittags. Glühende Sonnenhitze senkt sich auf meine Augen und meinen kahlen Schädel. Während einer Verzögerung, die dadurch entsteht, dass die Ersten bereits den Landungssteg betreten, halte ich den Sack auf Julots Schultern fest. Er zieht mit beiden Händen die Haut an seinem Knie hoch und fügt sich mit einem einzigen Schnitt eine 7 bis 8 Zentimeter lange Fleischwunde zu. Dann reicht er mir das Messer und rückt seinen Sack zurecht. So wie wir den Landungssteg betreten, lässt er sich fallen und rollt die ganze lange Reihe der Stufen hinunter. Er wird aufgehoben. Man sieht, dass er verwundet ist. Man lässt eine Bahre holen. 2 Mann tragen ihn weg. Eine bunte Menge erwartet uns neugierig. Schwarze, Mulatten, Indianer, Chinesen und weiße Wracks, es müssen freigelassene Sträflinge sein, studieren eingehend jeden Mann, der an Land geht und sich hinter seinen Vordermännern anreiht. Daneben Aufseher, gut gekleidete Zivilisten, Damen in Sommerkleidern und Kinder, alle mit Tropenhelmen auf dem Kopf. Und auch sie betrachten uns neugierig. Der Konvoi setzt sich in Bewegung. Nach einem Marsch von fast 10 Minuten kommen wir an ein hohes Eichentor mit folgender Aufschrift. Strafanstalt Saint-Laurent du Maroni. Fassungsraum 3000 Mann. Das Tor öffnet sich und wir treten in Zehnerreihen ein.
1, 2, 1, 2, Marsch!
Eine Unmenge Sträflinge wohnen unserem Einzug bei. Sie sitzen auf Fensterbrettern und großen Steinen, um besser zu sehen. Degas, Carrière und ich reihen uns vor einer Baracke ein. Man öffnet uns und wir betreten einen etwa 20 Meter langen Saal mit einem 2 Meter breiten Durchgang in der Mitte, rechts und links durch eine Eisenstange abgegrenzt. Zwischen Stange und Mauer sind Leintücher gespannt, die als Hängematten dienen. Auf jedem Leintuch liegt eine Decke. Man richtet sich ein, wo man will. Es bilden sich sofort Klüngel. Degas, Pierrot, Santori, Grandet und ich legen uns nebeneinander. Ich erkunde den Saalhintergrund. Rechts die Duschen, links die Toiletten. Kein Fließwasser. An die Gitterstäbe der Fenster gepresst sehen wir der Verteilung der übrigen Ankömmlinge zu. Degas, Pierrot und ich strahlen. Wir sind nicht interniert. Wir befinden uns gemeinsam in einer Baracke. Sonst müssten wir uns ja, nach Julots Informationen, bereits in einer Zelle befinden. Merkwürdig, sagt Grandet gegen 5 Uhr abends, als alles beendet ist. In diesem Konvoi wurde kein einziger Internierter aufgerufen. Das ist sonderbar, aber auch sehr gut. Grandet ist der Mann, der in einem Staatsgefängnis den Geldschrank gestohlen hat, eine Affäre, über die ganz Frankreich gelacht hat. In den Tropen wird es ohne Übergang Tag und ohne Übergang Nacht. Es gibt keine Dämmerung. Das ganze Jahr wird es schlagartig um dieselbe Zeit finster. Um 6.30 Uhr wird es plötzlich Nacht. 2 alte Sträflinge bringen 2 Petroleumlaternen, hängen sie an einen Haken an der Decke. Sie geben sehr wenig Licht. 3/4 des Saales liegen im Dunkel. Die Aufregung der Ankunft ist vorüber, und obwohl man vor Hitze beinahe krepiert, schläft um 9 Uhr schon fast alles. Ich liege zwischen Degas und Pierrot und wir flüstern miteinander, bis auch wir einschlafen. Beim Schrillen des Wecksignals ist es noch Nacht. Man erhebt sich, wäscht sich, kleidet sich an. Man bringt uns Kaffee und eine Ration Brot. An der Wand ist ein Brett angebracht, auf das man sein Brot, seine Menageschale und alles Übrige legen kann. Um 9 kommen 2 Aufseher und ein junger Sträfling in weißem Anzug ohne Streifen herein. Die beiden Wärter sind Korsen und unterhalten sich auf Korsisch mit ihren Landsleuten. Währenddessen spaziert der Krankenwärter durch den Saal.
»Wie geht's, Papi?«
fragt er, als er vor mir steht.
»Erkennst du mich nicht?«
»Nein.«
»Ich bin Sierra, der Algerier. Ich kenne dich von Dante in Paris.«
»Ah ja, jetzt weiß ich. Aber du bist 29 hierher gekommen, jetzt schreiben wir 33 und du bist noch immer da?«
»Ja, man kommt hier nicht so schnell weg. Ich werde dich krank schreiben. Und wer ist das?«
»Degas, mein Freund.
Ich merke dich auch gleich für die Visite vor. Du hast Dysenterie, Papi. Und du, Alter, leidest an Asthmaanfällen. Ich sehe euch um 11 Uhr wieder bei der Visite. Wir haben miteinander zu reden.«
Er setzt seinen Weg fort.
»Wer ist hier krank?«
ruft er aus. Dann geht er zu denen, die den Finger heben, und trägt sie ein. In Gesellschaft eines sehr alten, sonnenverbrannten Aufsehers kommt er nochmals an uns vorbei und sagt,
»Ich stell dich hier meinem Chef, dem Krankenaufseher Bartiloni, vor, Papillon. Der hier und der dort sind seine beiden Freunde, von denen ich Ihnen erzählte, Herr Bartiloni.«
»Na schön, Sierra. Wir werden das schon arrangieren. Sie können sich auf mich verlassen.« Um 11 kommt man uns holen. Wir durchqueren zu Fuß das Lager und kommen in eine ganz neue Baracke mit weißem Anstrich und einem roten Kreuz darauf. Im Wartesaal befinden sich ungefähr 60 Männer. In jeder Ecke stehen 2 Posten. Sierra kommt in einer fleckenlos weißen Arztjacke daher.
»Ihr, ihr und ihr kommt herein«, sagt er.
Wir betreten einen Raum, den wir sofort als das Zimmer des Arztes erkennen. Sierra unterhält sich auf Spanisch mit 3 alten Männern. Einen von ihnen erkenne ich auf den ersten Blick. Es ist Fernandes, der die 3 Argentinier im Café Madrid in Paris tötete. Sierra wechselt mit ihm ein paar Worte und schiebt ihn dann in eine Kammer, die zum Saal führt. Dann kommt er zu uns.
»Lass dich umarmen, Papi. Ich bin froh, dir und deinem Freund einen Gefallen erweisen zu können. Ihr seid interniert, alle beide. Lass mich ausreden. Du auf Lebenszeit, Papillon, und du, Degas, auf 5 Jahre. Habt ihr Flachs?«
»Ja.«
»Dann gebt mir jeder 500 Francs und morgen früh seid ihr in Spitalspflege. Du wegen Dysenterie. Und du, Degas, klopfst nachts an die Tür. Oder lass lieber einen anderen den Wärter bitten, er möge doch den Krankenaufseher rufen lassen. Degas erstickt. Das Übrige besorge ich. Noch eins, Papillon. Bevor du jetzt gehst, lass mich rechtzeitig verständigen, damit ich dabei sein kann. Für 100 Francs pro Person und Woche wird man euch einen Monat lang behalten können. Entscheidet euch.«
Fernandes kommt aus der Kammer und reicht Sierra vor unseren Augen 500 Francs. Ich ziehe mich auf die Toilette zurück und bringe ihm nicht 1000, sondern 1500 Francs. Er weigert sich, die 500 mehr anzunehmen.
»Das Geld, das du mir da gibst, ist für den Wärter«, sagt er. »Ich will nichts für mich. Wir sind doch Freunde, nicht?«
Am nächsten Tag liegen Degas, ich und Fernandes in einer riesigen Spitalszelle. Degas wurde mitten in der Nacht aufgenommen. Der Saalwärter ist ein Mann von 35 Jahren. Er heißt Chatal. Er erhält alle Instruktionen, die uns 3 betreffen, von Sierra. Wenn der Arzt kommt, präsentiert er ihm einen Stuhl, in dem es von Amöben wimmelt. Für Degas lässt er 10 Minuten vor der Visite etwas Schwefel erhitzen, den er ihn mit einem Handtuch über dem Kopf einatmen lässt. Fernandes hat eine stark geschwollene Backe. Er hat sich innen in die Haut gestochen und sie eine Stunde lang so stark wie möglich aufgeblasen. Er hat das so gründlich besorgt, dass sich die Geschwulst bis über ein Auge hinaufzieht. Die Zelle liegt im ersten Stock und beherbergt ungefähr 70 Kranke, von denen die meisten an Dysenterie leiden. Ich frage den Krankenwärter, wo Julot liegt.
»In dem Gebäude genau gegenüber«, sagt er. »Soll ich ihm etwas ausrichten?«
»Ja, sag ihm bitte, dass Papillon und Degas hier sind. Er soll ans Fenster kommen.« Der Krankenwärter kommt und geht, wann er will. Er braucht nur anzuklopfen, dann öffnet ihm ein Araber. Der Araber ist Gefangenenwärter, ein Banjo-Sträfling, der den Aufsehern als Aushilfe dient. Links und rechts von der Tür sitzen 3 Posten mit dem Karabiner auf den Knien. Die Fenstergitter sind aus Eisenbahnschienen, und ich frage mich, wie wir es anstellen werden, die zu durchschneiden. Ich setze mich ans Fenster.
Zwischen unserem und Julots Trakt liegt ein Garten voll hübscher Blumen. Julot erscheint am Fenster mit einem Schieferstück in der Hand, auf das er mit Kreide »Bravo« geschrieben hat. Eine Stunde später bringt mir der Krankenwärter einen Brief von Julot. »Ich werde versuchen, in deinen Saal zu kommen«, schreibt er. »Wenn es mir nicht gelingt, dann versucht, in den meinen zu kommen. Ihr habt Feinde in eurem Saal. Also ihr seid interniert? Verliert den Mut nicht. Wir werden sie schon dran kriegen.«
Wir liegen bereits eine Woche im Spital. Gestern habe ich Chatal 200 Francs gegeben. Das ist der Wochenpreis für Degas und mich. Um uns beliebt zu machen, verschenken wir Tabak an solche, die keinen haben. Ein Sträfling von 60 Jahren, ein Mann aus Marseille namens Carora, hat mit Degas Freundschaft geschlossen. Er ist sein Berater. Mehrmals am Tag schärft er ihm ein, dass man es im Dorf genau weiß, wenn einer viel Geld hat, weil man ja aus den französischen Zeitungen alle großen Affären kennt, und dass es für Degas besser wäre, nicht zu fliehen, weil die Freigelassenen ihn töten würden, um seinen Stöpsel zu stehlen. Degas berichtete mir von seinen Gesprächen mit dem alten Carora, und wenn ich ihm auch sage, dass der Alte gewiss zu nichts taugt, weil er schon 20 Jahre hier ist, er hört nicht auf mich. Degas ist sehr beeindruckt von dem Geschwätz des Alten, und es kostet mich Mühe, ihn eines Besseren zu belehren. Ich lasse Sierra einen Zettel zustecken, er möchte mir Galgani schicken. Am nächsten Tag ist Galgani im Spitalstrakt, in einem Saal ohne Gitter. Wie soll ich es nur anstellen, dass er seinen Stöpsel endlich zu sich nimmt? Ich teile Chatal unter dem Vorwand, dass es sich um die Vorbereitung zur Flucht handle, mit, ich müsse dringend mit Galgani sprechen. Chatal sagt, dass er ihn genau 5 Minuten vor 12 zu mir schicken kann. Er wird ihn um die Zeit der Wachablöse auf die Veranda hinausschicken, von dort aus kann er am Fenster mit mir reden. Es kostet nichts. Richtig kommt Galgani zu Mittag ans Fenster und ich drücke ihm wortlos den Stöpsel in die Hand. Er schaut zu mir auf und weint. 2 Tage danach erhalte ich von ihm eine Zeitschrift, in der 5000-Franc-Scheine stecken. An den Rand der Seite ist ein einziges Wort gekritzelt. Danke. Chatal, der mir das Magazin überbrachte, hat das Geld gesehen. Er spricht nicht darüber. Aber ich möchte ihm etwas anbieten. Er lehnt ab. Wir wollen fort von hier. Möchtest du mithalten? Nein, Papillon. Ich möchte die Flucht erst in 5 Monaten versuchen, wenn mein Kamerad freigelassen wird. Ich hab's ihm versprochen. Meine Flucht wird besser vorbereitet und sicherer sein. Ich verstehe es, dass du es eilig hast, weil du interniert bist. Aber hier, bei den Eisengittern, wird das sehr schwer sein. Rechne nicht mit meiner Hilfe. Ich will meine Stelle nicht riskieren. Hier kann ich ruhig abwarten, bis mein Freund herauskommt. In Ordnung, Chatal. Man muss aufrichtig sein. Ich werde nicht mehr mit dir darüber reden. Trotzdem werde ich dir weiter Nachrichten überbringen, sagt er, und Bestellungen ausrichten. Danke, Chatal. In dieser Nacht war Maschinengewehrfeuer zu hören. Julot ist ausgebrochen, heißt es am anderen Tag. Gott helfe ihm. Er war ein guter Freund. Es muss sich ihm eine günstige Gelegenheit geboten haben. Die hat er ausgenützt. Hoffentlich geht's gut. Von Zeit zu Zeit sehe ich mir, ganz unauffällig, die Stangen in den Fenstern an. Es sind wirklich Eisenbahnschienen. Nicht zu machen. Bleibt nur die Tür, vor der Tag und Nacht 3 bewaffnete Posten hocken. Seit Julots Flucht ist der Wachdienst verschärft. Die Runden folgen rascher aufeinander und der Doktor ist weniger liebenswürdig. Chatal kommt nur noch 2-mal täglich herein, um Injektionen zu geben und die Temperatur zu messen. Eine 2. Woche vergeht. Ich zahle noch einmal 200 Francs. Degas redet von allem Möglichen, nur nicht von Flucht.
»Du hast es noch immer?«
fragt er. Er hat gestern mein Skalpell gesehen.
»Um mich meiner Haut zu wehren.
Und wenn es nötig ist, auch deiner,« antworte ich übel gelaunt. Fernandes ist gar kein Spanier. Er ist Argentinier. Und er ist ein richtiger Abenteurer. Aber auch er lässt sich vom Geschwätz des alten Carora beeinflussen. Eines Tages höre ich ihn zu Degas sagen, »Die Inseln scheinen sehr gesund zu sein. Es ist dort nicht wie hier. Und es ist auch nicht heiß. Hier kannst du dir die Ruhe holen, so oft du austreten gehst.« Tatsächlich sterben von den 70 Männern im Saal jeden Tag 1 bis 2 an Ruhr. Und merkwürdig, alle sterben während der Ebbe am Nachmittag oder am Abend, Nie stirbt ein Kranker vormittags. Warum? Ein Mysterium der Natur. Vergangene Nacht hatte ich eine Debatte mit Degas. Ich habe ihm gesagt, dass der arabische Gefangenenwärter nachts manchmal die Unvorsichtigkeit begeht, in den Saal zu kommen und die Decken der Schwerkranken aufzuheben, die diese sich über das Gesicht ziehen. Man könnte ihn überfallen und ihm die Kleider wegnehmen. Wir haben nicht mehr an als Hemd und Sandalen. In seinem Anzug könnte ich hinausgehen, einem der Posten den Karabiner entreißen, auf ihn anlegen und ihn zwingen, den Saal zu betreten, dessen Tür ich von außen abschließe. Dann könnte man auf der Seite des Maroni über die Spitalmauer klettern, ins Wasser springen und sich von der Strömung forttreiben lassen. Alles Übrige würde sich ergeben. Man könnte sich zum Beispiel ein Schiff und Lebensmittel kaufen, um übers Meer zu entkommen. Alle beide lehnen diesen Plan kategorisch ab. Sie verurteilen ihn sogar. Ich spüre, dass sie entmutigt sind. Die Tage vergehen. Ich bin schwer enttäuscht. Nach 2 Tagen, dann sind es 3 Wochen, dass wir hier sind. Bleiben also nicht mehr als höchstens 10 bis 15 Tage, um sein Glück zu versuchen. Heute, 21. November 1933, ist ein denkwürdiger Tag. Joan Clusiot betritt den Saal. Der Mann, den man in Saint-Martin-de-Ré beim Friseur zu ermorden versucht hat. Er hält die Lider geschlossen. Er ist fast blind. Seine Augen sind voller Eiter. Als Chatal einmal weggeht, gehe ich zu Clusiot hin. Er sagt mir rasch, dass die anderen Internierten vor 14 Tagen auf die Inseln gebracht wurden. Ihn hat man vergessen. Vor 3 Tagen hat ihn ein Verwaltungsbeamter davon benachrichtigt. Er hat sich sofort ein Rizinuskorn in die Augen gesteckt und so ist er hierher gekommen. Er ist bis oben voll mit Fluchtgedanken und ist zu allem bereit, auch dazu, sich umzubringen, wenn es sein muss. Er hat 3000 Francs. Wenn er sich die Augen mit warmem Wasser spült, sieht er prima. Ich setze ihm meinen Fluchtplan auseinander. Er findet ihn gut, meint aber, um die Aufseher zu überrumpeln, müssten 2 Mann, besser noch 3, hinausgehen. Man könnte die Bettfüße abmontieren und die Wächter mit dem Eisenfuß in der Hand überfallen und niederschlagen. Denn die, meint er, glaub nicht einmal, wenn du den Karabiner in der Hand hast und auf sie anlegst, dass du tatsächlich schießen willst, und rufen womöglich die anderen Wachposten zu Hilfe, die aus dem Pavillon, aus dem Joulot entkommen ist.
3. Heft. 1. Fluchtversuch. Ausbruch aus dem Spital. Heute Abend habe ich mir Degas vorgeknöpft, anschließend Fernandes. Degas sagt, er habe kein Vertrauen zu der Sache, aber er würde eine große Summe dafür geben, von der Internierung befreit zu werden. Er bittet mich, das Sierra zu schreiben. Und Sierra möge uns sagen, ob das möglich ist. Chatal bringt uns noch am selben Tag die Antwort. Bezahlt nichts, um von der Internierung befreit zu werden. Das ist eine Sache, die nur in Frankreich entschieden werden kann. Sonst nirgends. Nicht einmal der Direktor der Strafanstalt kann es. Wenn ihr im Spital verzweifelt seid, könntet ihr versuchen, genau 1 Tag, nachdem das Schiff Mana abgegangen ist, das zu den Inseln fährt, herauszukommen. Ehe man auf die Inseln kommt, bleibt man 8 Tage in Einzelhaft, von wo aus man möglicherweise leichter fliehen kann, meint Sierra. Auf demselben Blatt teilt er mir noch mit, dass er mir einen freigelassenen Sträfling schicken könnte, der mir, wenn ich es möchte, ein Boot hinter dem Spital vorbereiten würde. Es ist ein Toulouser namens Jesus, der vor 2 Jahren die Flucht eines Arztes vorbereitet hat. Um ihn zu treffen, muss ich mich röntgen lassen. Der Röntgenpavillon gehört zum Spitalsbereich, aber die Freigelassenen können sich an einem bestimmten Tag mit einer gefälschten Zuweisung durchleuchten lassen. Sierra rät mir, vorher den Stöpsel herauszunehmen, da ihn der Arzt, wenn er mich unterhalb des Zwerchfells durchleuchtet, entdecken könnte. Ich bitte Sierra, Jesus zum Röntgen zu schicken und mit Chatal auch meinetwegen einen Termin zu vereinbaren. Noch am selben Abend teilt er ihn mir mit. Übermorgen um 9. Am nächsten Tag will Degas aus dem Spital entlassen werden. Ebenso Fernandes. Die Mana ist früh morgens abgedampft. Sie hoffen, aus den Zellen entfliehen zu können. Ich wünsche ihnen viel Glück, ändere aber meine eigenen Pläne nicht. Ich habe Jesus gesprochen. Er ist ein alter Freigelassener, hager wie eine Sardine mit einem tief gebräunten, von 2 hässlichen Narben entstellten Gesicht. Eines seiner Augen tränt. Dreckige Schnauze, dreckiger Blick. Er flößt mir wenig Vertrauen ein. Wir verhandeln rasch. Ich kann dir ein Boot für 4, höchstens 5 Mann vorbereiten. Ein Fass Wasser, Lebensmittel, Kaffee und Tabak, 3 indianische Ruder,
Leere Mehlsäcke, Nadel und Faden, damit du dir selbst das Segel und den Klüver machen kannst. Ein Kompass, eine Axt, ein Messer und 5 Liter Tafia, so heißt der einheimische Rum. Alles für 2500 Francs. In 3 Tagen ist Neumond. Von heute an in 4 Tagen werde ich 8 Tage lang jede Nacht von 11 bis 3 auf dich warten, falls dir mein Angebot passt. Wenn das erste Viertel voll ist, warte ich nicht mehr. Das Boot wird genau gegenüber der Ecke der Spitalsmauer liegen. Halte dich an die Mauer, denn solange du nicht an der Ecke bist, kannst du das Boot nicht sehen, nicht mal aus 2 Meter Entfernung.
Ich habe kein rechtes Vertrauen zu der Geschichte. Trotzdem sage ich ja.
Und das Geld?
Fragt Jesus. Schicke ich dir durch Sierra. Wir gehen ohne Händedruck auseinander. Hervorragend ist das alles nicht. Um 3 Uhr geht Chantal ins Lager, Sierra die 2500 Francs zu bringen. Ich setze das Geld, das ich Galgani verdanke, aufs Spiel, denn es ist riskant. Wenn er die 2500 Eier nur nicht in Rum umsetzt. Clusure strahlt. Er hat Vertrauen zu sich, zu mir und zu dem Vorhaben. Nur eines macht ihm zu schaffen. Der arabische Gefangenenwärter, der zwar nicht jede Nacht, aber doch sehr oft abends in den Saal zurückkommt. Ein zweites Problem? Wen könnte man als dritten Kumpan wählen? Da ist ein Korsa aus der Unterwelt von Nizza. Biagi heißt er. Biagi ist seit 1929 im Bagno und liegt in diesem streng überwachten Saal, weil er einen Mord begangen hat. Clusio und ich beraten, ob wir mit ihm reden sollen und wann. Während wir uns so pianissimo miteinander unterhalten, kommt ein Ephebe von 18 Jahren auf uns zu. Hübsch wie eine Frau. Er heißt Maturette, wurde mit 17 zum Tode verurteilt und wegen seines jugendlichen Alters begnadigt. Er hatte einen Taxichauffeur erschossen. Sie waren zu zweit, 16 und 17 Jahre. Und diese Kinder hatten bei Gericht, anstatt sich gegenseitig anzuklagen, beide erklärt, den Chauffeur getötet zu haben. Aber der Chauffeur hatte nur eine Kugel im Leib. Diese Haltung hatte den beiden Jungen die Sympathie aller Sträflinge eingetragen. Maturette kommt auf uns zu und bittet uns mit der Stimme eines Mädchens um Feuer. Wir geben es ihm und ich mache ihm obendrein 4 Zigaretten und eine Schachtel Streichhölzer zum Geschenk. Er dankt mit reizendem Lächeln und geht wieder. Plötzlich sagt Clusio: »Wir sind gerettet, Papi. Der Kerl wird in den Saal zurückkommen, so oft und wann wir wollen.«
»Wieso?«
»Ganz einfach. Wir werden den kleinen Maturette überreden, den Kerl in sich verliebt zu machen. Araber lieben junge Bürschchen. Warum sollte der eine Ausnahme bilden? Ihn dazu zu bringen, nachts hereinzukommen, um mit dem Jungen zu schmusen, wird sicherlich nicht sehr schwierig sein. Dann muss er sich zieren und sagen, er hat Angst, gesehen zu werden. Und dann kommt der Araber, wann es uns passt.«
»Ah, lass mich machen.«
Ich gehe zu Maturette. Er empfängt mich mit gewinnendem Lächeln. Er glaubt, dass er mich vorhin mit eben diesem Lächeln gewonnen hat.
»Du irrst«,
sage ich sofort. »Komm mit aufs Klo.« Er gehorcht.
»Wenn du ein einziges Wort von dem, was ich dir jetzt sagen werde, verrätst, bist du ein toter Mann«, beginne ich. »Würdest du dies und das und jenes für Geld tun? Für wie viel? Und wenn ja, würdest du es tun, um uns einen Dienst zu erweisen, oder möchtest du selber mit uns fort?«
»Ich möchte mit euch fort, geht das?«
»Gemacht, gemacht. Wir drücken einander die Hand.« Abends um 8 sitzt Maturette am Fenster. Er braucht den Araber nicht zu rufen, er kommt ganz von selbst. Sie fangen an, sich leise miteinander zu unterhalten. Um 10 Uhr legt sich Maturette schlafen. Wir liegen bereits seit 9 in der Falle, jeder mit einem blinzelnden Auge. Der Araber kommt herein, macht 2-mal die Runde und findet einen Toten. Er schlägt an die Tür. Kurz darauf kommen 2 mit einer Bahre und tragen den Toten hinaus. Der Tote kommt uns wie gerufen. Er rechtfertigt die Runden des Arabers zu jeder Nachtzeit. Auf unseren Rat hin verabredet sich Maturette mit ihm für 11 Uhr. Der Gefangenenwärter kommt um die verabredete Zeit, geht am Bett des Kleinen vorbei, zupft ihn am Fuß, um ihn zu wecken, und geht zur Toilette. Maturette folgt ihm. Eine Viertelstunde später kommt der Araber zurück, geht direkt auf die Tür zu und verlässt den Saal. Maturette legt sich nieder, ohne uns etwas zu sagen. Am nächsten Tag spielt sich dasselbe ab, aber um Mitternacht. Alles läuft wie am Schnürchen. Der Araber kommt, wann immer der Kleine es will. Am 27. November 1933 warte ich um 4 Uhr nachmittags auf ein Wort Sierras. 2 Bettfüße als Waffen sind bereits gelockert. Der Krankenwärter Chantal kommt ohne Zettel.
François Sierra lässt dir ausrichten, dass Jesus dich an der ausgemachten Stelle erwartet, sagt er. Viel Glück.
Um 8 Uhr abends sagt Mathurette zu seinem Araber,
komm heute erst nach Mitternacht, man kann um diese Zeit länger beisammenbleiben.
Der Araber ist einverstanden. Genau um Mitternacht sind wir bereit. Der Araber kommt gegen 11:45, geht direkt zu Mathurettes Bett, zieht ihn am Fuß und geht aufs Klo. Mathurette hinterher. Ich schraube meinen Bettfuß ab. Dabei entsteht etwas Lärm. Bei Clusio ist nichts zu hören. Ich muss mich hinter die Tür der Toilette stellen und Clusio muss auf den Araber zugehen, um dessen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wir warten 20 Minuten. Dann geht alles ganz schnell. Der Araber kommt aus dem Klosett heraus und fragt Clusio überrascht,
was machst du denn da mitten im Saal um diese Zeit? Leg dich hin.
Im selben Moment erhält er einen Schlag auf den Hinterkopf und sackt lautlos zusammen. Schnell ziehe ich seine Sachen an, seine Schuhe. Dann schieben wir ihn unter ein Bett. Vorher gebe ich ihm noch einen zweiten Schlag ins Genick. Er hat genug. Keiner von den 80 Männern im Saal regt sich. Ich gehe rasch zur Tür, gefolgt von Clusio und Mathurette, die beide im Hemd sind, und klopfe. Der Aufseher öffnet. Ich schwinge den Eisenfuß. Tack! Auf seinen Kopf. Dem anderen, ihm gegenüber, fällt der Karabiner herunter. Er ist wahrscheinlich eingeschlafen. Ich schlage ihn nieder, ehe er reagieren kann. Beide haben keinen Laut von sich gegeben. Nur der von Clusio hat ein kurzes »Ah« ausgestoßen, bevor er zusammenbrach. Meine beiden sind auf ihrem Sessel sitzen geblieben. Der dritte liegt der Länge nach auf dem Boden. Wir halten den Atem an. Das »Ah« hat für uns geklungen, als ob jeder es hätte hören müssen. Es war laut genug. Aber nichts rührt sich. Wir kehren nicht in den Saal zurück, sondern gehen mit den Karabinern gleich weiter. Clusio voraus, unser Benjamin in der Mitte, ich hinterher. Wir steigen über die von einer Laterne schlecht beleuchtete Treppe hinunter. Clusio hat seinen Bettfuß zurückgelassen. Ich halte meinen in der linken Hand, in der rechten den Karabiner. Unten? Nichts. Die Nacht um uns ist tintenschwarz. Wir müssen sehr genau schauen, um die Mauer in Richtung Fluss zu finden. Dort angekommen, mache ich die Leiter. Clusio klettert auf meinen Rücken, setzt sich rittlings auf die Mauer, zieht Mathurette hinauf, dann mich. Auf der anderen Seite lassen wir uns ins Dunkel hinabgleiten. Clusio fällt in ein Loch und verletzt sich am Fuß. Mathurette und ich kommen gut unten an. Die beiden Karabiner haben wir innerhalb der Mauer liegen lassen. Wenigstens glaube ich das. Clusio kann sich nicht erheben. Er glaubt, er hat sich den Fuß gebrochen. Ich lasse Mathurette bei Clusio zurück und tappe mich mit der Hand an der Mauer entlang auf die Ecke zu. Es ist so finster, dass ich das Ende der Mauer nicht sehe und auf einmal ins Leere greife. Da höre ich vom Fluss eine Stimme.
Bist du es?
Ja.
Ist dort Jesus?
Ja. Er zündet für eine Sekunde ein Streichholz an. Ich sehe, wo er ist, werfe mich ins Wasser und komme bei ihm an. Es sind zwei Mann.
Komm herauf. Wer ist es?
Papillon.
Gut.
Wir müssen ein Stück zurück. Mein Freund hat sich beim Sprung über die Mauer den Fuß gebrochen.
Da, nimm das Ruder und reiß an.
Die drei Indianerruder tauchen ins Wasser und das leichte Boot hat rasch die 100 Meter zurückgelegt, die uns von der Stelle trennen, wo die beiden sein müssen. Da man nichts sieht, rufe ich,
Clusio! Still, um Himmels Willen, sagt Jesus. Dicker, mach dein Feuerzeug an.
Funken sprühen. Sie haben uns entdeckt. Clusio pfeift nach Leona Art zwischen den Zähnen. Ein Pfeifen, das nicht laut, aber gut zu hören ist, wie das Zischen einer Schlange. Das Pfeifen lenkt uns. Der Dicke steigt aus, hebt Clusio auf und legt ihn ins Boot. Mathurette steigt ein, dann der Dicke. Wir sind jetzt 5 und das Boot taucht bis zum Rand ins Wasser.
Bewegt euch nicht, ohne es mir vorher zu sagen, flüstert Jesus. Papillon, hör auf zu rudern. Leg die Schaufel über die Knie. Tauch an, Dicker!
Und mit Hilfe der Strömung gleitet das Boot rasch in die nächtliche Finsternis hinein. Als wir nach 1 Kilometer an der von einem schlechten Dynamo kläglich beleuchteten Strafanstalt vorüberfahren, sind wir in der Mitte des Flusses und flitzen mit unglaublicher Geschwindigkeit Strom ab. Der Dicke hat sein Ruder zurückgelegt. Jesus, das Ruder an den Schenkeln gepresst, bemüht sich nur noch darum, das Boot im Gleichgewicht zu halten und es zu steuern.
»Jetzt können wir reden und rauchen«, sagt er. »Ich glaube, es ist gut gegangen. Bist du sicher, dass ihr keinen getötet habt?«
»Ich glaube nicht.«
»Du lieber Himmel, hast mich reingelegt, Jesus«, sagt der Dicke.
hast mir gesagt, dass es ein Fluchtversuch ohne Komplikationen ist. Dabei ist es ein Fluchtversuch von Internierten, wie ich jetzt höre.
Ja, es sind Internierte, Dicker. Ich wollte es dir nicht sagen, weil du mir sonst nicht geholfen hättest und ich habe einen Mann gebraucht. Aber reg dich nicht auf. Wenn wir erwischt werden, nehme ich alles auf mich.
In Ordnung, Jesus. Für die 100 Eier, die du mir gibst, mag ich meinen Kopf nicht riskieren, wenn einer tot ist. Oder lebenslänglich, wenn einer verwundet ist. Ich schenke jedem von euch 1000 Francs, erkläre ich. Gemacht, Mensch. Das ist in Ordnung, danke. Man krepiert im Dorf vor Hunger. Freigelassen sein ist ärger als gefangen. Als Gefangener hat man wenigstens alle Tage sein Fressen und hat seinen Anzug.
Hast du nicht starke Schmerzen?
Wendet sich Jesus zu Clusiot.
Es geht, sagt Clusiot. Was machen wir mit meinem gebrochenen Bein, Papillon?
Wird sich zeigen. Wohin fahren wir, Jesus?
Ich bringe euch in eine Bucht, 30 Kilometer oberhalb der Flussmündung. Dort könnt ihr euch 8 Tage versteckt halten, bis die ärgste Hetze durch die Posten und Menschenjäger vorüber ist. Sie sollen den Eindruck bekommen, dass ihr noch in der ersten Nacht den Maroni hinunter und in See gestochen seid. Die Menschenjäger haben nämlich Boote ohne Motor. Das ist das Gefährlichste. Feuer machen, reden, husten kann alles verhängnisvoll für euch werden, wenn sie in Hörweite sind. Die Motorboote der Aufseher sind zu groß, um in die Bucht zu fahren. Sie würden dort auflaufen.
Die Nacht hält sich auf. Als wir nach langer Suche endlich an das Versteck gelangen, das nur Jesus kennt, ist es gegen 4 Uhr morgens. Wir sind buchstäblich mitten im Busch. Unser Fahrzeug drückt das kleine Gebüsch nieder, das sich hinter uns wieder aufrichtet und einen sehr dichten, schützenden Vorhang bildet. Wir müssen darauf achten, ob das Boot nicht zu viel Tiefgang hat. Wir dringen ein. Wir dringen vor. Aber um bis ans letzte Ziel zu gelangen, brauchen wir mehr als 1 Stunde, weil wir ununterbrochen die Zweige abhauen oder wegdrücken müssen, die uns den Weg versperren. Auf einmal befinden wir uns in einer Art Kanal und halten an. Die Böschung ist grün überwuchert. Riesenhafte Bäume neigen sich über sie zum Wasserspiegel herab. Und obwohl es schon nach 6 Uhr ist, dringt kein Strahl Tageslicht durch das Laub. Unter diesem imposanten Schwibbogen dringen die Stimmen tausender uns unbekannter Tiere an unser Ohr.
»Hier müsst ihr 8 Tage lang warten«, sagt Jesus. »Am 7. werde ich euch Lebensmittel bringen.«
Er zieht aus dem dichten Gebüsch ein aus einem Baumstamm verfertigtes, etwa 2 Meter langes Eingeborenenboot hervor, das mit 2 Rudern versehen ist. Damit will er bei Flut nach Saint-Laurent zurück. Wir sind mit Clusiot beschäftigt. Wir haben ihn auf die Böschung gelegt. Er ist noch immer im Hemd. Seine Beine sind nackt. Wir holen uns mit der Axt trockene Zweige und machen schlecht und recht ein paar Beinschienen daraus. Der Dicke zieht an dem verletzten Fuß. Schwere Schweißtropfen treten auf Clusiots Stirn.
»Halt!« ruft er einen Augenblick später. »In dieser Lage jetzt habe ich weniger Schmerzen. Der Knochen muss wieder eingerenkt sein.«
Wir legen ihm die Schienen an das Bein und umwickeln sie mit der neuen Hanfschnur, die wir im Boot finden. Clusiot fühlt sich sichtlich erleichtert. Jesus hat von Relegierten 4 Hosen, 4 Hemden und 4 wollene Matrosenblusen für uns gekauft. Maturette und Clusiot ziehen sich an. Ich bleibe in den Sachen des Arabers. Dann trinken wir Rum. Schon die 2. Flasche seit der Abfahrt. Das belebt. Da die Moskitos unerträglich werden, müssen wir ein Paket Tabak opfern. Wir weichen es in einem Kessel ein und schmieren uns den Nikotinsaft ins Gesicht, auf Hände und Füße. Die wollenen Matrosenblusen sind prächtig. Sie halten warm in dieser konstanten, alles durchdringenden Feuchtigkeit.
»Wir gehen jetzt«, sagt der Dicke.
»Und was ist mit den versprochenen 1000 Eiern?« Ich schlage mich in die Büsche und komme mit einem Fabrik-9000-Francschein wieder.
»Auf Wiedersehen! Und rührt euch in den 8 Tagen keinen Meter hier weg«, sagt Jesus. »Am 7. komme ich dann her und am 8. stecht ihr in See. Bis dahin habt ihr das Segel und den Klüver fertig. Und macht Ordnung im Boot. Bringt die Angeln für das Steuerruder an. Falls ich 10 Tage lang nicht kommen sollte, sind wir verhaftet worden. Da ihr die Aufseher angreifen musstet, wird es zu einer blutigen Schießerei kommen.«
Clusiot hat uns gestanden, dass er seinen Karabiner nicht an der Mauer liegen gelassen hat. Er hat ihn darüber geworfen. Und da der Fluss so nah ist, was er nicht wusste, ist er bestimmt ins Wasser gefallen. Jesus meint, das sei gut, denn wenn man ihn nicht findet, werden die Menschenjäger glauben, dass wir bewaffnet sind und sich nicht in Gefahr bringen wollen. Und da es Gefährlichere als sie nicht mehr gibt, wird in dieser Hinsicht nicht viel zu befürchten sein. Also, hoffentlich auf Wiedersehen.
Sollten wir entdeckt werden und das Boot zurücklassen müssen, dann, rät Jesus, sollen wir es tiefer in den Busch verfrachten, wo kein Wasser mehr ist, und uns mit dem Kompass nach Norden durchschlagen. Es ermöglicht, dass wir dann in 2 bis 3 Tagen auf das Todeslager Charvin stoßen. Dort sollen wir jemanden bestechen, der ihm, Jesus, Nachricht gibt, wo wir sind. Und damit gingen sie, die beiden ehemaligen Sträflinge. Ihr Eingeborenenboot verschwand. Man hörte und sah nichts mehr. Im Busch kommt der Tag auf ganz besondere Weise. Es ist, als ob man sich unter Arkaden befände, die von oben beschienen werden, aber keinen einzigen Sonnenstrahl durchlassen. Es fängt an, warm zu werden. Nun sind wir allein, Mathurette, Clouseau und ich. Unsere erste Reaktion ist, dass wir zu lachen beginnen. Das ist ja wie geschmiert gegangen. Das einzig Unangenehme ist das Bein von Clouseau. Er behauptet, jetzt, wo das Bein mit den Schienen aus Zweigen umwickelt ist, gehe es einigermaßen. Wir machen Feuer und jeder bekommt einen großen Becher schwarzen, mit Melasse gesüßten Kaffee. Es ist köstlich. Wir haben seit gestern Abend viel Energie verbraucht. So viel, dass wir noch gar keine Lust haben, uns um unsere Sachen zu kümmern oder das Boot zu inspizieren. Das hat Zeit. Wir sind frei. 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 Nach genau 37 Tagen. Wenn uns die ganze Flucht gelingt, dann wird mein lebenslänglich nicht lang gewesen sein. Herr Vorsitzender, frage ich, wie lange dauert lebenslängliche Zwangsarbeit in Frankreich? Und breche in Lachen aus. Mathurette, der auch lebenslänglich hat, lacht mit. Lass das Siegesgeheul, knurrt Clouseau trocken. Kolumbien ist weit und das Boot da mit dem versenkten Mast scheint für eine Meerfahrt kaum geeignet. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich muss schlafen, denn wer weiß, ob ich so bald wieder dazu komme, wenn wir einmal auf See sind. Ich strecke mich zwischen einem Wasserfass und dem Mast aus. Mathurette zieht eine Decke über die Bank und das Fass, und unter diesem Dach schlafe ich ein. Ich schlafe. Nichts, absolut nichts, stört meinen bleiernden Schlummer. Weder der Regen, noch meine schlechte Lage, noch meine Träume. Ich schlafe bis zu dem Augenblick, da Mathurette mich weckt.
Wir glauben, es ist Zeit, Papi. Die Ebbe hat schon vor längerer Zeit eingesetzt.
Das Boot liegt in Richtung zur See und die Strömung gleitet unter meinen Fingern schnell dahin. Es regnet nicht mehr und im Licht der Mondsichel können wir den Fluss, der Baumstämme, Pflanzen und schwere Gegenstände mit sich führt, fast 100 Meter weit überblicken. Sollen wir den Mast schon hier einsetzen? Ja, wir heben ihn hoch, stecken ihn durch das Loch in der Bank und bald sitzt er gut verkeilt auf dem Grund seines Fußes. Ich setze das Segel, entrolle es aber noch nicht. Klüver und Fox sind vorbereitet. Mathurette wird sie setzen, sobald ich es für nötig halte. Um das Großsegel zum Stehen zu bringen, brauche ich nur die Leine zu lockern, mit der es an den Mast gebunden ist. Ein Manöver, das ich ohne weiteres von meinem Platz aus bewerkstelligen kann. Mathurette steht mit einem Ruder vorne, ich mit einem zweiten hinten. Wir müssen uns sehr stark und sehr rasch von der Böschung abstoßen. Die Strömung drückt uns an sie an.
Achtung! Vorwärts! Und Gott sei uns gnädig!
Gott sei uns gnädig, wiederholen Clouseau und Mathurette.
Wir holen aus. Gemeinsam durchschaufeln wir mit den Ruderblättern das Wasser. Ich tauche tief ein und wieder heraus. Mathurette auch. Wir lösen uns ganz leicht vom Ufer. Kaum 20 Meter von der Böschung entfernt, haben wir mit der Strömung schon 100 Meter zurückgelegt. Da spüren wir plötzlich den Wind und stoßen gegen die Mitte des Flusses vor.
Setz den Klüver und das Focksegel! Zurre beide fest!
Der Wind verfängt sich im Tuch, das Boot bäumt sich wie ein Gaul und flitzt dahin wie der Blitz. Es muss später sein, als wir annahmen, denn der Fluss wird auf einmal hell wie bei Tag. In etwa 2 Kilometer Entfernung können wir rechts die französische Küste ausnehmen, links, 1 Kilometer vor uns, die holländische. Und vor uns tanzen, deutlich sichtbar, die weißen Schaumkronen, die Wogenkämme.
Piu, piu!
Karabiner schießen auf uns. Den zweiten Schuss kann ich sehen. Sie kommen gar nicht von unseren Posten. Sie kommen aus Holländisch-Guayana. Ich spanne das Segel. Es bläht sich so heftig, dass es mich fast mitreißt. Das Boot neigt sich um mehr als 45 Grad. Ich segle mit möglichst vollem Wind, was nicht schwer ist. Es weht mehr als genug.
Piu, piu.
Dann wird es still. Wir werden näher an die französische Küste herangetragen als an die holländische. Das ist sicherlich der Grund, warum sie das Feuer einstellen. Wir werden mit schwindelerregender Schnelligkeit vorwärts getrieben. Der Wind bläst halsbrecherisch. Er treibt uns so stark der Mündung zu, dass wir in wenigen Minuten an das französische Ufer stoßen müssen. Wir sehen bereits deutlich Männer auf die Böschung zulaufen. Ich wende leicht, so leicht wie möglich, und ziehe mit aller Kraft an der Schot. Das Segel steht direkt vor meiner Nase. Fock und Klüver stagen allein. Das Boot macht eine Dreiviertelwendung. Ich lockere das Großsegel und wir brausen mit Achterwind aus der Mündung hinaus. Puh, geschafft. 10 Minuten später will uns die erste Woge des offenen Meeres den Weg versperren. Wir erklettern sie mühelos. Und das Hui, Hui des Bootes auf dem Fluss verwandelt sich in ein Tack, 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 Tack. Wir durchschneiden die Wogen mit der Leichtigkeit eines hüpfenden Gassenjungen. Tack, 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 Tack. Das Boot steigt und sinkt in den Wellen, ohne zu vibrieren, ohne zu schlingern. Nichts als das Tack, Tack, Tack ist zu hören, mit dem der Rumpf die Wellen zurückschlägt.
Hurra! Hurra, wir sind draußen, brüllt Clusio aus vollen Lungen.
Und um diesen Sieg unserer Energie über die Elemente ins volle Licht zu setzen, schickt uns der liebe Gott auch noch einen blendenden Sonnenaufgang. Die Wogen folgen einander in ganz gleichem Rhythmus. Je tiefer wir in See stechen, desto niedriger werden sie.
Wohin geht die Fahrt bitte, Herr Kapitän? Fragt Clusio.
Nach Kolumbien, so Gott will.
Gott wird es wollen, Herr Gott noch einmal, sagt Clusio.
Die Sonne steigt, unsere Klamotten dampfen und trocknen rasch. Das Spitalshemd wird in einen arabischen Burnus verwandelt und feucht gemacht. Es hält den Kopf frisch und wir brauchen keinen Sonnenstich zu fürchten. Das Meer ist opalblau, die Wogen sind 3 Meter hoch und sehr lang, was zu einer komfortablen Reise beiträgt. Der Wind hält an, die Strecke zwischen uns und der Küste wächst, nach und nach entschwindet das Land unseren Blicken. Je weiter wir uns von dem undurchdringlichen Grün seiner Vegetation entfernen, desto mehr beeindrucken uns in der Erinnerung die Geheimnisse und die Üppigkeit des Buschs. Ich sehe mich ein letztes Mal nach dem Küstenstreifen um. Im selben Augenblick ruft mich eine schlecht genommene Woge zur Ordnung und mahnt mich durch ihren harten Stoß an die Verantwortung, die ich trage. Wir segeln 5 Tage lang ohne den geringsten Zwischenfall. Das Tageslicht und die Sonne auf ihrer Bahn von Osten nach Westen dienen mir als Wegweiser. Nachts verwende ich den Kompass. Am Morgen des 6. Tages begrüßt uns herrlicher Sonnenschein. Das Meer liegt auf einmal ganz still. Fliegende Fische schwirren nahe an uns vorbei. Die untergehende Sonne verschwendet ihr ganzes Feuer. Ein unvergessliches Bild. Der Himmel tief rotbraun. Lange gelbe Flammenzungen durchschneiden ihn. Ein paar weiße Wolken ziehen. Und auch das Blau des Meeres ist überall von gelben Flammen durchzüngelt. Die steigenden Wogen sind unten blau, oben grün. Und die Schaumkämme färben sich je nach dem Einfallswinkel der Sonne bald rot, bald rosa, bald wieder gelb. Ein seltenes Gefühl von Frieden überkommt mich. Und damit das Bewusstsein, dass ich Vertrauen zu mir haben darf. Noch 6 Tage lang segeln wir ohne Zwischenfall, bis auf ein paar kurze Hagel- und Regenschauer, die nie länger als 3 Stunden dauern. Es ist 10 Uhr morgens. Kein Lüftchen regt sich. Totale Windstille. Ich schlafe beinahe 4 Stunden. Die Lippen brennen, als ich erwache. Sie sind wund. Meine Nase auch. Die Haut an meiner rechten Hand ist ab. Das Fleisch liegt bloß. Maturette geht es ähnlich, auch Clusio. 2-mal am Tag ölen wir uns Gesicht und Hände ein. Aber das ist viel zu wenig. Die tropische Sonne trocknet sie sehr bald wieder aus. Nach dem Stand dieser Sonne muss es 2 Uhr nachmittags sein. Ich esse, und da noch immer Flaute herrscht, stellen wir das Segel so, dass es Schatten wirft. Fische versammeln sich um die Stelle, wo Maturette das Geschirr gewaschen hat. Ich nehme das Schlachtmesser, sage Maturette, er soll ein paar Reiskörner ins Wasser werfen. Die Fische versammeln sich um den Reis, und als einer den Kopf aus dem Wasser streckt, stoße ich zu. Er ist getroffen und schwimmt mit dem Bauch nach oben. Es ist ein Riesenfisch. Wir putzen ihn und kochen ihn in Salzwasser. Abends essen wir ihn mit Cassava-Mehl. Wir sind jetzt 11 Tage auf See. In der ganzen Zeit hatten wir nur ein einziges Mal am Horizont in der Ferne ein Schiff gesichtet. Und ich beginne mich zu fragen, wo wir uns denn zum Teufel befinden. Auf offenem Meer, das ist sicher. Aber ob auf der Höhe von Trinidad oder irgendwelchen englischen Inseln, weiß ich nicht. Wenn man vom Wolf redet. Wirklich, rechts von uns taucht ein schwarzer Punkt auf, wird allmählich größer. Ein Schiff? Eine Schaluppe? Es ist ein Schiff, man kann es jetzt deutlich sehen, aber es hält nicht auf uns zu. Es liegt quer zu uns. Es kommt zwar näher, aber schräg. Seine Route scheint in anderer Richtung zu liegen. Da kein Wind weht, hängen unsere Segel kläglich herunter. Vom Schiff aus sieht man uns sicherlich nicht. Da heult plötzlich dreimal eine Sirene auf. Das Schiff wechselt den Kurs und kommt direkt auf uns zu. Es ist ein Öltanker. Je näher er kommt, desto deutlicher sind die Menschen an Bord zu erkennen, die sich wahrscheinlich fragen, was denn die Leute in der Nussschale da auf hoher See tun. Langsam kommt das Schiff näher. Wir nehmen jetzt deutlich die Offiziere und andere Mitglieder der Besatzung aus. Den Koch, dann Damen in bunten Kleidern und Männer in farbigen Hemden. Offenbar Passagiere. Sonderbar. Was machen Passagiere auf einem Öltanker? Der Tanker fährt sachte heran und der Kapitän fragt uns auf Englisch:
Where are you coming from?
French Guyane.
Sprechen Sie Französisch?
Fragt eine Dame.
Ja, Madame.
Was machen Sie auf hoher See?
Wir fahren, wie Gott es will.
Die Dame sagt etwas zu dem Kapitän. Dann ruft sie uns zu:
Kommen Sie an Bord, der Kapitän wird Ihr Boot heraufhissen.
Sagen Sie ihm, wir lassen ihm danken, aber wir fühlen uns sehr wohl in unserem Waschtrog.
Warum wollen Sie die Hilfe nicht annehmen?
Weil wir Flüchtlinge sind und nicht in Ihre Richtung wollen.
Wohin fahren Sie denn?
Nach Martinique und noch weiter. Wo liegt die Route nach den Antillen?
Können Sie eine englische Karte lesen?
Ja.
Ein Augenblick später lässt man uns an einem Seil eine englische Karte herunter, einen Karton mit Zigaretten, einem Päckchen Kakaobutter, Brot und eine gebratene Hammelkeule.
Sehen Sie sich die Karte an.
Ich sehe sie mir an.
Ich muss West zu Süd drehen, um die englischen Antillen anzusteuern, stimmt's?
Ja.
Wie weit ist es ungefähr?
In 2 Tagen werden Sie unten sein,
sagt der Kapitän.
Auf Wiedersehen und danke für alles.
Der Kommandant gratuliert Ihnen zu Ihrem Seemut.
Danke. Adieu.
Der Öltanker nimmt seine Fahrt wieder auf. Er streift uns dabei fast. Ich weiche aus Angst vor den Wirbeln der Schiffsschrauben, und im selben Moment wirft man mir eine Marinekappe zu. Sie fällt mitten ins Boot. Und diese Kappe, die mit einer goldenen Borte und einem Anker versehen ist, habe ich auf dem Kopf, als wir 2 Tage später in Trinidad ankommen. Trinidad. Die Vögel haben uns, lange bevor wir es sahen, das Festland angekündigt. Es ist 7.30 Uhr früh und sie umfliegen uns von allen Seiten.
Wir sind da, Mensch, wir sind da. Der erste Teil der Flucht ist geschafft, der schwierigste. Es lebe die Freiheit.
Wir äußern unsere Freude in kindischen Ausrufen. 300 Meter vor der Küste werfe ich Anker. Ich mache das einerseits, um die Reaktion der Leute zu beobachten, andererseits, um unser Boot nicht zu gefährden, falls wir über Korallengrund sind. Wir streichen die Segel und warten. Ein kleiner Nachen kommt uns entgegen, mit 2 Schwarzen an Bord, die rudern, und einem Weißen mit einem Tropenhelm.
»Willkommen auf Trinidad«, sagt der Weiße
in reinem Französisch. Die Schwarzen lachen, mit blitzenden Zähnen.
»Danke für den freundlichen Empfang, mein Herr. Ist hier Korallengrund oder Sand?«
»Es ist eine Sandküste. Sie können ohne Gefahr an den Strand heranfahren.«
Wir ziehen den Anker wieder herauf und lassen uns von den Wogen langsam an Land treiben. Kaum haben wir den Boden berührt, steigen 10 Männer ins Wasser und ziehen das Boot mit einem einzigen Schwung aufs Trockene. Die schwarzen Frauen, die Kulis und Indios schauen uns an, berühren uns zart und reden gestikulierend auf uns ein. »Sie wollen uns alle bei sich aufnehmen«, sagt der Weiße auf Französisch. Maturette nimmt eine Handvoll Sand und führt ihn an den Mund, um ihn zu küssen. Allgemeiner Freudentaumel. Der Weiße, dem ich von Clusios Zustand erzähle, lässt ihn sofort in sein ganz nahe an der Küste gelegenes Haus transportieren. Es ist ein Bungalow, wie man ihn auf englischem Boden überall trifft. Ein paar Holzstufen, eine metallene Gittertür. Ich trete ein. Maturette folgt mir. Beim Eintreten sehe ich Clusio großartig in einem Fauteuil sitzen, das verletzte Bein auf einem Stuhl davor ausgestreckt. Eine Dame und ein junges Mädchen stehen bei ihm.
»Meine Frau und meine Tochter«, sagt der Hausherr. »Ich habe auch einen Sohn. Er studiert in England.«
»Willkommen in unserem Haus«, sagt die Dame auf Französisch. »Setzen Sie sich, meine Herren«,
sagt das junge Mädchen und schiebt uns 2 Korbstühle zurecht.
»Danke, meine Damen. Bemühen Sie sich nicht zu sehr um uns.«
»Warum nicht? Wir wissen, woher Sie kommen. Seien Sie beruhigt. Nochmals, willkommen in unserem Haus.«
Der Herr ist Advokat, Master Bowen.
Er hat sein Büro in Port of Spain, der Hauptstadt von Trinidad, 40 Kilometer von hier. Man serviert uns Tee mit Milch, Toast, Butter und Konfitüre. Es ist unser erster Abend als freie Menschen. Ich werde ihn niemals vergessen. Kein Wort über die Vergangenheit, keine indiskrete Frage. Ein außergewöhnlicher Empfang. Sowohl von dem Volk an der Küste als auch von dieser Familie, die unbeschreiblich aufmerksam ist. Master Bowen ruft einen Arzt an und der Arzt bittet ihn, den Verletzten am nächsten Nachmittag in die Klinik zu bringen, wo man eine Röntgenaufnahme machen will, um zu sehen, was zu tun ist.
»Wollen Sie ein Bad nehmen und sich rasieren?«,
fragt mich das junge Mädchen.
»Lehnen Sie nicht ab. Es stört uns in keiner Weise. Im Bad finden Sie Kleidungsstücke, die Ihnen passen werden.«
Ich gehe ins Badezimmer, steige in die Wanne, rasiere mich und verlasse das Bad in grauer Hose, weißem Hemd, Tennisschuhen und weißen Socken. Ein Indio klopft an die Tür. Er hat ein Paket unter dem Arm und überreicht das Maturett mit den Worten, der Doktor habe bemerkt, dass ich mehr oder weniger seine Figur habe, dass aber Maturett nichts finden würde, da niemand im Haus von so kleiner Statur sei wie er. Er verbeugt sich vor uns wie ein Muselmann und geht wieder. Was soll man von so viel Güte sagen? Das Gefühl, das mein Herz erfüllt, ist nicht zu beschreiben. Clusio wird als erster schlafen gelegt. Wir fünf tauschen dann noch über Verschiedenes eine Menge Gedanken aus. Was die liebenswürdige Dame am meisten beschäftigt, ist die Frage, was wir für unsere weitere Existenz zu tun gedächten. Kein Wort über Vergangenes, nur der Augenblick beschäftigt sie. Master Bowen bedauert, dass Trinidad Entsprungenen keine Genehmigung gebe, sich auf der Insel niederzulassen. Er habe, erklärt er mir, schon in mehreren Fällen Ansuchen gestellt, sie seien aber immer wieder abschlägig beschieden worden. Die junge Tochter spricht dasselbe reine Französisch wie ihr Vater, akzentfrei und fehlerlos. Sie ist blond, voller Sommersprossen und etwa zwischen 17 und 20. Sie nach ihrem genauen Alter zu fragen, wage ich nicht.
»Monsieur Henri«,
sie sagt »Monsieur« zu mir. Seit wie langer Zeit hat man mich nicht mehr so angeredet.
»Wie Papa Ihnen gesagt hat, ist eine unbegreifliche Ungerechtigkeit der englischen Behörden daran schuld, dass Sie nicht hierbleiben können. Nur 2 Wochen dürfen Sie sich bei uns ausruhen, dann müssen Sie fort. Ich habe mir heute früh Ihr Boot angesehen. Es ist sehr leicht und ziemlich schwach für die lange Reise, die noch vor Ihnen liegt. Hoffentlich finden Sie bei Ihrer nächsten Landung eine gastlichere Nation als die unsere und eine verständnisvollere. Auf englischen Inseln wird es immer dasselbe sein. Seien Sie, falls Sie auf Ihrer künftigen Reise viel zu leiden haben, Ihren Bewohnern nicht böse. Sie können nichts dafür. Sie haben die Verordnungen nicht gemacht. Papas Adresse ist Queen Street 101, Port of Spain, Trinidad. Ich bitte Sie, uns ein paar Worte zu schreiben, wenn Gott es Ihnen ermöglicht, damit wir Ihr weiteres Schicksal wissen.
Ich bin so gerührt, dass ich nicht weiß, was ich antworten soll. Madame Bowen setzt sich zu uns. Sie ist eine sehr schöne Frau, von ungefähr 40, mit kastanienbraunem Haar und grünen Augen. Sie hat ein sehr einfaches weißes Kleid an, mit einer weißen Schnur um die Mitte. Dazu trägt sie hellgrüne Sandalen.
»Mein Mann wird nicht vor 5 Uhr zurück sein, Monsieur. Er versucht die Erlaubnis zu erhalten, Sie ohne Polizeieskorte in seinem Wagen in die Hauptstadt bringen zu dürfen. Auch möchte er vermeiden, dass Sie die erste Nacht auf der Polizeistation von Port of Spain verbringen müssen. Ihr verwundeter Freund wird direkt in die Klinik eines befreundeten Arztes gebracht und Sie beide werden im Hotel der Heilsarmee wohnen.«
Um 5 kommt Master Bowen.
»Es ist alles arrangiert, meine Herren«, sagt er. »Ich werde Sie selbst in die Hauptstadt bringen. Den Verwundeten setzen wir vorher in der Klinik ab. Dann fahren wir ins Hotel.«
Wir bringen Clusio auf dem Rücksitz im Auto unter. Ich will mich gerade bei der Tochter bedanken, als ihre Mutter mit einem Koffer daherkommt.
»Wenn Sie die paar Sachen von meinem Mann annehmen wollen«,
sagt sie zu mir,
»wir geben sie Ihnen von Herzen gern.«
Was soll man da sagen? Wie danken? Ich stammle ein paar Worte heraus. Und dann fahren wir mit dem Wagen, dessen Volant sich auf der rechten Seite befindet. Um 5:45 fahren wir bei der Klinik vor. Sie heißt St. George. Krankenpfleger bringen Clusio auf einer Bahre in einen Saal, in dem ein Indio auf seinem Bett sitzt. Der Arzt kommt herein und drückt Master Bowen die Hand. Dann uns. Er spricht nicht Französisch. Er lässt uns verdolmetschen, dass Clusio gut versorgt sei und wir ihn besuchen könnten, wann wir wollten. In Bowens Wagen durchqueren wir die Stadt. Wir sind entzückt von den vielen Lichtern, den Autos, den Fahrrädern. Weiße, schwarze,
Gelbe, Indios und Kulis mischen sich auf den Gehsteigen der fast ganz aus Holz gebauten Stadt. Auch das Hotel der Heilsarmee ist nur ein Parterre aus Stein. Alles Übrige ist aus Holz. Es liegt an einem hell erleuchteten Platz, dem Fischmarket, wie ich lese. Der Hauptmann der Heilsarmee empfängt uns mit seinem ganzen Stab, Männern und Frauen. Er spricht etwas Französisch, die anderen reden uns Englisch an. Wir verstehen sie nicht. Doch ihre Gesichter sind so freundlich, ihre Blicke so entgegenkommend, dass wir überzeugt sind, dass sie uns etwas Nettes sagen. Plötzlich verspüre ich einen unwiderstehlichen Drang, mich unter diese Menge zu mischen, unter die Leute, die vielleicht vulgär, aber voller Leben sind. Die Terrasse einer Bar, vor der Eis, Austern, Seeigel, Krebse, Muscheln und allerlei Meerestiere ausgestellt sind, fordert den Vorübergehenden geradezu heraus. Die Tische mit den rot-weiß karierten Tischtüchern, die meisten sind schon besetzt, laden zum Bleiben ein. Mädchen mit hellbrauner Haut und feinem Profil, Mulattinnen, die keine negroiden Züge mehr haben, in wohlgeformten bunten Miedern mit großem Ausschnitt, reizen einen noch mehr, von dem allen da Gebrauch zu machen. Ich gehe auf eine von ihnen zu. »French money good?« frage ich und zeige ihr einen 1000-Franc-Schein.
»Yes, I changed for you.«
»Okay.« Sie nimmt den Schein, verschwindet in dem gesteckvollen Saal und kommt wieder zurück.
»Come here.«
Und sie führt mich an die Kasse, an der ein Chinese sitzt.
»Sie Franzose?«
»Ja.«
»Wechseln 1000 Franc?«
»Ja.«
»In antillische Dollars?«
»Ja.«
»Reisepass?«
»Habe keinen.«
»Marineausweis?«
»Auch nicht.«
»Einwandererlaubnis?«
»Auch nicht.«
»Gut.«
Er sagt dem Mädchen 2 Worte. Es schaut in den Saal, geht zu einem Mann in einer Marinekappe wie der meinen mit Goldborte und Anker und bringt ihn an die Kasse.
»Deine Identitätskarte?«
sagt der Chinese.
»Hier.«
Der Chinese stellt kaltblütig eine Wechselbestätigung über 1000 Franc auf den Namen des Unbekannten aus, lässt diesen unterschreiben und das Mädchen nimmt den Seemann beim Arm und führt ihn an den Tisch zurück. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ich nehme die 250 Dollar in Scheinen zu 50, zu 1 und 2 Dollar und gebe dem Mädchen 1 Dollar. Dann gehen wir hinaus, Mathurette und ich, setzen uns an einen Tisch und geben uns einer Fressorgie mit Meerestieren und köstlichem herben Weißwein hin. 4. Heft. Erste Flucht. Trinidad. Ich sehe diese erste freie Nacht in jener englischen Stadt vor mir, als ob es gestern gewesen wäre. Berauscht von dem Licht, von der Wärme in unseren Herzen, angesteckt von der lachenden Menge, die vor Vergnügen überströmt, gingen wir überall hin. Gegen 10 Uhr klopft es an unsere Tür. Es ist Master Bone.
»Guten Morgen, Freunde«, sagt er lächelnd. »Noch im Bett? Sie sind spät heimgekommen. Haben Sie sich gut unterhalten?«
»Guten Morgen. Ja, wir sind spät heimgekommen, verzeihen Sie.«
»Aber nein, das ist doch ganz natürlich nach allem, was Sie durchgemacht haben. Sie mussten doch etwas haben von dieser ersten Nacht als freie Menschen. Ich komme, um Sie auf die Polizei zu begleiten. Sie müssen dort eine offizielle Erklärung abgeben, dass Sie heimlich ins Land gekommen sind. Nach dieser Formalität werden wir gemeinsam Ihren Freund besuchen. Er wurde bereits durchleuchtet. Wir werden sehen, was dabei herauskam.«
Rasch ziehen wir uns an und gehen in die Halle hinunter, wo uns Master Bone in Gesellschaft des Hauptmanns erwartet.
»Guten Morgen, Freunde«, begrüßt uns der Hauptmann in schlechtem Französisch.
»Guten Morgen. Wie geht's?«
»Haben Sie Port of Spain sympathisch gefunden?«
fragt uns ein Unteroffizier der Halsarmee.
»Oh ja, Madame. Es hat uns viel Vergnügen geboten.«
Wir nehmen eine kleine Tasse Kaffee zu uns. Dann gehen wir auf die Polizei. Wir gehen zu Fuß. Es ist nicht weiter als 200 Meter. Die Polizisten grüßen uns und sehen uns ohne Neugierde an. Wir kommen an 2 schwarzen Wachbeamten in Khaki-Uniform vorüber und betreten einen strengen, imposanten Büroraum. Ein Offizier von ungefähr 50 Jahren, in Khaki-Hemd, mit Khaki-Krawatte, voller Abzeichen und Orden, erhebt sich. Er ist in Shorts.
»Guten Tag. Setzen Sie sich«, sagt er. »Ehe ich Ihnen die offizielle Erklärung abnehme, möchte ich mich ein wenig mit Ihnen unterhalten. Wie alt sind Sie?«
26 und 19.
»Weswegen wurden Sie verurteilt?«
»Wegen Totschlags.«
»Welche Strafe haben Sie erhalten?«
»Lebenslängliche Zwangsarbeit.«
»Das war aber nicht für Totschlag, sondern für Mord.«
Nein, mein Herr, für Totschlag.
Ich bin für Mord bestraft, sagt Martyrette. Ich war damals 17.
Mit 17 Jahren weiß man bereits, was man tut, sagt der Offizier. In England wären sie gehängt worden. Aber die englischen Behörden sind nicht dazu da, die französische Justiz zu kritisieren. Wir fühlen uns aber auch nicht verpflichtet, geflohene Sträflinge an Französisch-Guayana auszuliefern. Wir halten das für unmenschlich und einer zivilisierten Nation wie der französischen nicht würdig. Aber leider können sie nicht auf Trinidad bleiben, auch nicht auf einer anderen englischen Insel. Ich muss Sie auch um Fair Play bitten, keine Ausflüchte, Krankheit oder sowas vorzuschützen, um Ihre Abreise zu verzögern. Sie können sich gerne in Port of Spain 15 bis 18 Tage ausruhen. Sie scheinen ein gutes Boot zu haben. Ich werde es hierher in den Hafen bringen lassen. Sollten Reparaturen nötig sein, so werden wir sie von den Zimmerleuten der königlichen Marine ausführen lassen. Außerdem erhalten Sie für die Weiterreise reichlich Lebensmittel sowie Kompass und Seekarte. Ich hoffe, dass Sie in den südamerikanischen Staaten Aufnahme finden werden. Gehen Sie nicht nach Venezuela. Dort würde man Sie verhaften und zu Straßenarbeiten zwingen, ehe man Sie den französischen Behörden ausliefert. Wegen einer groben Verfehlung sollte ein Mensch nicht gezwungen sein, sich für immer verloren zu geben. Sie sind jung, gesund, haben ein sympathisches Äußeres und ich hoffe, dass Sie sich nach allem, was Sie durchmachen mussten, nicht für immer geschlagen geben. Die Tatsache, dass Sie hierher gekommen sind, beweist das Gegenteil. Ich schätze mich glücklich, dazu beitragen zu dürfen, dass Sie wieder gute, verantwortungsbewusste Menschen werden. Viel Glück. Falls sich irgendein Problem ergeben sollte, rufen Sie unsere Nummer an. Man wird Ihnen französisch antworten.
Es klingelt und ein Mann in Zivil kommt uns holen. In einem Saal, in dem mehrere Polizisten und Polizeibeamte auf der Maschine schreiben, nimmt ein Zivilbeamter unsere Erklärung auf.
Warum sind Sie nach Trinidad gekommen?
Um uns auszuruhen.
Woher kommen Sie?
Aus Französisch-Guayana.
Ihre Flucht gilt als Delikt. Haben Sie bei Ihrer Flucht irgendjemanden verletzt oder getötet?
Wir haben niemanden ernstlich verletzt.
Woher wissen Sie das?
Wir haben es erfahren, noch ehe wir das Land verließen.
Alter? Strafausmaß? Meine Herren, Sie haben 15 bis 18 Tage Zeit, sich hier auszuruhen. Sie dürfen tun, was Sie wollen. Wenn Sie das Hotel wechseln, verständigen Sie uns bitte. Ich bin Sergeant Willy. Hier ist meine Karte mit meinen beiden Telefonnummern. Die erste ist meine Amtsnummer, die zweite meine Privatnummer. Falls Sie meine Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Wir wissen, dass das Vertrauen, das wir Ihnen schenken, gut angewendet ist. Ich bin sicher, dass Sie sich tadellos halten werden.
Wenige Augenblicke später begleitet uns Master Bone in die Klinik. Clusio ist glücklich, uns wiederzusehen. Von unserer Nacht in der Stadt erzählen wir ihm nichts. Wir sagen ihm nur, dass wir hingehen dürfen, wohin wir wollen.
Ohne Bewachung? Fragt Clusio überrascht.
Ja, ganz ohne. Na, das sind ja sonderbare Typen, diese Roastbeefs.
Baron, der mit dem Arzt verabredet war, kommt mit diesem herein.
Wer hat Ihnen die Fraktur eingerichtet, ehe das Bein mit den Zweigen verbunden wurde? Fragt der Arzt Clusio. Ich und ein Mann, der nicht mit ist. Gratuliere. Es ist so gut gemacht, dass das Bein nicht wieder gebrochen werden muss. Der Knochen ist in Ordnung. Wir brauchen Ihnen nur einen Gipsverband anzulegen und eine Eisenstütze zu geben, damit Sie herumhumpeln können. Möchten Sie lieber hierbleiben oder zu den Kameraden übersiedeln?
Zu den Kameraden.
Schön. Morgen früh können Sie gehen.
Wir überschütten den Arzt mit Dankesbezeigung. Er geht mit Master Bone hinaus und wir verbringen den Vormittag und einen Teil des Nachmittags bei unserem Freund. Am folgenden Tag, als wir alle drei in unserem Hotelzimmer vereint sind, strahlen wir richtig. Das Fenster steht weit offen. Die Ventilatoren laufen. Wir beglückwünschen uns gegenseitig zu unserem guten Aussehen und der guten Figur, die wir in den neuen Anzügen machen.
Jetzt aber wollen wir das Vergangene möglichst vergessen und nur noch an die Gegenwart und die Zukunft denken, sage ich. Wohin wollen wir fahren? Nach Kolumbien? Nach Panama? Nach Costa Rica? Wir müssen Bone fragen, wo wir die besten Chancen haben.
Ich rufe bei Bone im Büro an. Er ist nicht da. Ich rufe bei ihm zu Hause in San Fernando an und spreche mit seiner Tochter. Nachdem wir ein paar Nettigkeiten ausgetauscht haben, sagt sie zu mir,
auf dem französischen Markt neben dem Hotel gibt es einen Autobus, der nach San Fernando fährt. Wollen Sie nicht den Nachmittag bei uns verbringen? Kommen Sie, ich erwarte Sie.
Gleich darauf sind wir alle drei unterwegs nach San Fernando.
Clusiot sieht in seinem halbmilitärischen Anzug prächtig aus. Der Besuch in dem Haus, in dem man uns mit so viel Güte empfangen hat, bewegt uns alle drei. Es ist, als hätten die Frauen für unser Gefühl Verständnis, denn sie sagen beide gleichzeitig:
Da sind Sie wieder in Ihrem Haus, liebe Freunde. Machen Sie es sich bequem.
Und anstatt mit Herr, reden Sie uns mit unserem Vornamen an.
Henri, reichen Sie mir den Zucker. André,
Maturette heißt André.
Noch etwas Pudding?
Madame und Mademoiselle Bowen, ich hoffe, dass Gott Ihnen die große Güte vergelten wird, die Sie uns zukommen ließen, und dass die Seelengröße, die Sie uns gegenüber in so reichem Maße bewiesen haben, Ihnen in Ihrem übrigen Leben uneingeschränktes Glück bringen möge. Vor einer auf dem Tisch ausgebreiteten Landkarte diskutieren wir mit den Damen. Die Entfernungen sind groß. 1200 Kilometer bis zum ersten kolumbianischen Hafen Santa Marta, 2100 Kilometer bis Panama, 2500 bis Costa Rica. Master Bowen kommt heim.
Ich habe sämtliche Konsulate angerufen und eine gute Neuigkeit für Sie, sagt er. Sie können ein paar Tage in Curaçao verbringen und sich dort erholen. In Kolumbien gibt es keine Bestimmungen bezüglich Entsprungener. Dem Konsul ist nicht bekannt, dass Entsprungene jemals in Kolumbien landeten. In Panama übrigens auch nicht. Ich weiß ein Land, wo Sie sicher wären, sagt Margaret, die Tochter Bowens. Aber das ist sehr weit weg, mindestens 3000 Kilometer.
Wo ist das? Fragt ihr Vater sie.
Britisch Honduras. Der Gouverneur dort ist mein Taufpate.
Ich sehe meine Freunde an und sage: Auf nach Britisch Honduras. Das ist eine englische Besitzung, die im Süden an die Republik Honduras und im Norden an Mexiko grenzt. Wir verbringen den Nachmittag damit, gemeinsam mit Margaret und ihrer Mutter die Route festzulegen. Erste Etappe: Trinidad, Curaçao, 1000 Kilometer. Zweite Etappe: von Curaçao bis zu irgendeiner Insel unterwegs. Dritte Etappe: Britisch Honduras. Das Boot ist frisch gestrichen und um eine 10 cm breite Planke erhöht worden. Der Kiel ist gesichert und überholt. Keine Rippe im Inneren hat gelitten. Das Boot ist intakt. Der Mast ist durch einen längeren, aber leichteren ersetzt. Fock und Klüver sind nicht mehr aus Mehlsäcken, sondern aus festem, ockerfarbenem Leinen. Ein Marinekapitän hat mir einen Kompass mit einer Windrose gegeben und mir erklärt, wie ich mit Hilfe der Seekarte ungefähr feststellen kann, wo ich mich befinde. Der Kurs nach Curaçao liegt west zu Nord. Zwei Tage vor der Abfahrt erhalten wir den Besuch von Master Bowen. Er bittet uns im Namen der obersten Polizeibehörde, drei Relegierte mitzunehmen, die man vor einer Woche verhaftet hat. Die Verbannten seien auf einer Insel abgesetzt worden, ihre Kameraden, laut Aussage, nach Venezuela zurückgekehrt. Das gefällt mir gar nicht, aber wir sind mit so viel Noblesse behandelt worden, dass wir nicht ablehnen können. Ich bitte mir aus, die drei Männer kennenzulernen, ehe ich zusage. Ein Polizeiwagen holt mich. Ich spreche mit dem Offizier, der uns bei unserer Ankunft einvernommen hat. Sergeant Willy dolmetscht.
Wie geht es Ihnen?
Danke. Sie müssen uns einen Dienst erweisen.
Wenn es uns möglich ist, mit Vergnügen.
Wir haben hier im Gefängnis drei französische Verbannte, die ein paar Wochen heimlich auf der Insel gelebt haben und behaupten, dass ihre Kameraden sie hier zurückgelassen haben und weggefahren sind. Wir nehmen an, dass sie ihr Boot versenkt haben, aber sie behaupten, dass keiner von ihnen ein Schiff steuern kann. Wir halten das für ein Manöver, mit dem sie erreichen wollen, von uns ein Boot zu erhalten. Wir müssen sie fortschicken. Es täte uns leid, sie nach unseren Gesetzen dem Kommissar des ersten französischen Schiffes übergeben zu müssen, das vorüberkommt.
Ich will das Unmögliche tun, antworte ich. Aber ich möchte vorher mit den Männern reden. Sie werden begreifen, dass es gefährlich ist, mit drei völlig Unbekannten an Bord in See zu stechen.
Neuerliche Abfahrt. Zwei Tage danach brechen wir auf, wir drei und die drei Unbekannten. Es ist der 9. Dezember 1933. Vor 42 Tagen hat unsere Flucht aus dem gut abgesicherten Saal des Spitals von Saint-Laurent angefangen. Es ist Clusiot, der Buchhalter und Chronist der Gesellschaft, der uns das zum Bewusstsein bringt. Ich bin im Besitz dreier für die Flucht überaus wertvoller Dinge. Ich habe eine Uhr mit wasserdichtem Stahlgehäuse, gekauft in Trinidad,
einen richtigen Seekompass mit Aufhängevorrichtung und sehr präziser Windrose und eine Sonnenbrille. Clusio und Maturette tragen jeder eine Kappe. 3 Tage vergehen ohne Zwischenfall. Mitten in der Nacht des 4. Tages brach ein Sturm los, der auch mir Angst einflößte. Das Schlimmste war, dass die Wogen nicht mehr in gleicher Richtung liefen, sondern sich gegenseitig immer wieder kreuzten. Manche waren hoch, manche ganz flach. Unbegreiflich. Doch keiner an Bord ließ etwas verlauten. Nur Clusio rief mir manchmal ermunternd zu: »Los, Kumpel, du wirst sie drankriegen, die einen wie die anderen.« Oder: »Pass auf die auf, die dahinter kommt.« Sonderbar. Oft kamen sie tosend und schäumend von 3 Seiten zugleich. Ich schätzte ihre Geschwindigkeit ab und sah mir genau an, von welcher Seite ich sie nehmen sollte. Dann erst kreuzte ich sie. Aller Logik zum Hohn schoss plötzlich eine ganz steil gegen den Arsch des Bootes. Solche Wogen hatten sich öfters an meinen Schultern gebrochen. Aber diesmal war die Portion zu groß und ein guter Teil ist in das Boot gegangen. Die 5 Männer schöpften mit Töpfen und Konservenbüchsen unaufhörlich das Wasser aus. Nie war das Boot mehr als ein Viertel voll. Nie kamen wir in Gefahr abzusaufen. Dieses Geschaukel nahm mehr als die halbe Nacht in Anspruch. Fast 7 Stunden. Dazu regnete und regnete es. Erst gegen 8 bekamen wir die Sonne wieder zu sehen. Und alle, ich inbegriffen, begrüßten sie voll Freude. Aber jetzt vor allem Kaffee. Kochend heißen Kaffee mit Kondensmilch und Schiffszwieback, der zwar hart ist wie Eisen, aber in den Kaffee getunkt köstlich schmeckt. Der Kampf gegen den Sturm hat mich ausgelaugt. Ich kann nicht mehr. Und da der Wind noch ziemlich stark ist und die Wogen hoch und regelmäßig sind, bitte ich Maturette, mich ein wenig abzulösen. Ich möchte schlafen. Knapp 10 Minuten, nachdem ich mich niedergelegt habe, nimmt Maturette eine Woge quer und das Boot füllt sich zu 3/4 mit Wasser. Alles schwimmt. Kisten, Ofen, Decken. Ich dringe, bis zum Bauch im Wasser, ans Steuerruder vor und komme gerade noch zurecht, um einem riesigen Brecher auszuweichen, der direkt auf uns zukommt. Ein Griff und der Brecher liegt hinter mir. Er kann dem Boot nicht mehr gefährlich werden und hat uns zugleich weit über die gefährliche Stelle hinausgetragen. Alle schöpfen Wasser. Der große Kochkessel, den Maturette gebraucht, fasst 15 Liter auf einmal. Niemand denkt an seine eigenen Sachen. Alle sind nur von dem einen Gedanken besessen, das Wasser, das das Boot so schwer und unbeweglich macht, so rasch wie möglich hinauszubekommen. Ich muss zugeben, dass die 3 Neuen sich tapfer gehalten haben. Und der Bretone hat, als er sah, dass seine Kiste davongetragen wurde, ohne zu zögern von selbst den Entschluss gefasst, das Boot dadurch zu erleichtern, dass er es auch noch vom Wasserfass befreite. Er stieß es ohne große Anstrengung über Bord. 2 Stunden später ist alles trocken. Aber wir haben die Decken eingebüßt, den Spirituskocher, den Ofen, die Holzkohlensäcke, den Benzinkanister und das Wasserfass. Letzteres sogar noch freiwillig. Mittags, als ich meine Hose wechseln will, bemerke ich, dass auch mein kleiner Koffer von dem Brecher davongetragen wurde, samt 2 von den 3 Seemannsmänteln. Dagegen haben wir auf dem Grund des Bootes 2 Flaschen Rum gefunden. Unser Tabak ist weg oder aufgeweicht, die Blätter mitsamt der wasserdichten weißen Blechschachtel verschwunden. »Kinder«, sage ich, »zuerst trinken wir einen ordentlichen Schluck Rum. Dann macht ihr die Reservekiste auf und seht nach, womit wir noch rechnen können. Ist Fruchtsaft da? Gut. Wir werden ihn rationieren. Dosen mit Butterkeks? Leert eine davon aus und macht einen Ofen daraus. Wir werden die Konserven auf den Grund des Bootes legen und mit den Kistenbrettern Feuer machen. Eben haben wir noch alle Angst gehabt. Jetzt ist die Gefahr vorüber. Wir müssen uns erholen und auf der Höhe der Ereignisse bleiben.« Ich lache sogar einen Moment. Dann sage ich: »Von diesem Augenblick an gibt es keinen »Ich habe Durst«, »Ich habe Hunger« oder »Ich habe Lust zu rauchen« mehr. Einverstanden?« »Ja, Papi, einverstanden.« Alle halten sich gut, und die Vorsehung sorgt dafür, dass der Wind sich legt, was uns erlaubt, uns aus Corned Beef eine Suppe zu kochen. Wir sind schon 6 Tage unterwegs, und ich bin noch nicht zum Schlafen gekommen. Da die See heute Abend glatt ist, schlafe ich. Die Nacht ist sternklar. Der Polarstern funkelt. Nur das Kreuz des Südens übertrifft ihn an Leuchtkraft.
Deutlich sind der große und der kleine Bär zu sehen. Nicht eine Wolke. Der volle Mond steht bereits hoch im ausgestirnten Himmel. Der Bretone zittert vor Kälte. Er hat seine Jacke verloren und ist in Hemdsärmeln. Ich lege ihm den Seemannsmantel um. Es geht auf den 7. Tag.
Kumpels, sage ich, wir können nicht mehr sehr weit von Curaçao sein. Ich habe den Eindruck, dass ich etwas zu sehr nach Norden abgekommen bin. Ich werde von jetzt an voll nach Westen steuern. Ich darf die holländischen Antillen nicht verfehlen. Das wäre schlimm, jetzt wo wir kein Süßwasser haben und bis auf die Reservekiste alle Lebensmittel zum Teufel sind.
Wir haben Vertrauen zu dir, Papillon, sagt der Bretone.
Ja, wir haben Vertrauen zu dir,
wiederholen die anderen im Chor.
Mach, wie du glaubst.
Danke. Ich glaube, es war das Beste, es ihnen zu sagen. Der Wind lässt die ganze Nacht zu wünschen übrig. Erst gegen 4 Uhr früh lässt uns eine gute Brise wieder vorankommen. Im Lauf des Vormittags verstärkt sich der Wind, hält mit genügend Kraft länger als 36 Stunden an. Wir machen gute Fahrt und die Wogen sind so niedrig, dass sie kaum an unseren Bootsrumpf schlagen.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade Plan B von Ivar Leon Menger. Ein spannendes Psychokammerspiel, unter anderem mit Simon Jäger, Gerrit Schmidt-Voss, geschrieben mit F, und Luise Helm. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.